Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Der Jahreswechsel ist eine gute Zeit für Optimisten. Sie verschenken Glücksschweinchen, glauben an die guten Vorsätze, die sie gefasst haben und freuen sich auf ein nächstes Jahr, das ganz sicher besser wird als das alte. Vielleicht aber nicht in Deutschland, das nämlich, sagen uns die Statistiken, voll von Pessimisten ist. Es geht immer noch schlimmer, sagen sie täglich. Auf dem Sprung ins neue Jahr geht es um die Macht der Zuversicht. Wir fragen, hilft Optimismus? Dazu ein paar Stimmen.
Was tun wir, wenn wir pessimistisch sind? Wir lassen uns auf eine Welt ein, auf die negativen Gedankengänge. Wir versuchen nichts zu ändern. Wir bestärken uns noch im Negativen. Das wird sicherlich nicht dazu führen, dass sich irgendetwas zum Besseren wendet.
Jammern ist schädlich. Jammern macht innerlich sauer. Jammern eröffnet keine Perspektiven. Jammern fokussiert sich permanent auf etwas Negatives.
Die positive Psychologie arbeitet von 0 bis 10 und fragt, wo sind deine Stärken? Was inspiriert dich? Und wie kannst du dein Potenzial optimal ausschöpfen?
Ich habe ein großes Problem damit, dass wir hier so negativ sind, und zwar jeder in Deutschland.
Ja, vielleicht sollte man es einfach sein lassen und sagen, es ist, wie es ist, ich mache das Beste draus.
Ja, 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 ja. Nee, 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 nee.
Ja, ja, nee, nee. Der große Künstler Josef Beuys hat hier den Zielkonflikt der Deutschen in wunderbar ausbalancierte Worte gepackt. Zur Streitfrage, hilft Optimismus, begrüße ich zugeschaltet aus Hamburg Jens Weidner, Professor für Erziehungswissenschaften, Antiaggressionstrainer, Buchautor. Er ist nicht nur Optimist, sondern Vorstand im Wirtschaftsclub der Optimisten. Optimismus ist ein unterschätzter Rohstoff, auch in dieser Gesellschaft, sagt Jens Weidner, der diesem Typen ein Buch gewidmet hat. Hallo nach Hamburg.
Guten Abend.
Und Matthias Nölke, bekennender Pessimist und ebenfalls Autor, zugeschaltet aus München, der die guten Seiten des Pessimismus beschrieben hat in seinem schon 2010 erschienenen Buch Der gut gelaunte Pessimist. Herzlich willkommen.
Ja, guten Abend aus München.
Wie immer in dieser Sendung werfen die Kontrahenten erste Argumente in die Runde. Jens Weidner, Sie fangen an. Wir erwarten positiv gestimmt Ihren Aufschlag.
Es wird Sie wirklich verblüffen. Es gibt in Deutschland 5 Optimismus-Typen. 4 sind davon jedem Pessimisten in puncto Lebensfreude haushoch überlegen. Und einer sogar, den nennen wir den Best-of-Optimisten, ist sogar ein echter Erfolgsfaktor. Best-of-Optimisten lieben die Lobkultur. Die loben nicht nur sich selber, die loben auch andere. Wissenschaftlich sprechen wir dann vom Above-Average-Effekt. Und der hat etwas Wunderbares. Ich persönlich liebe ihn. Der sagt nämlich, am Erfolg habe ich Schuld, am Misserfolg die anderen. Also diesen Satz sollten Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Am Erfolg habe ich Schuld, am Misserfolg die anderen. Jeder Optimist weiß natürlich, dass das ein positiver Selbstbetrug ist. Aber dieser Selbstbetrug hat fantastische Konsequenzen. Der führt zu einer stabileren Gesundheit, zu einer besseren Arbeitsleistung und laut Seligman, dem Präsidenten der amerikanischen Gesellschaft für Psychologie, auch zu einer längeren Lebensdauer. Er nennt sogar eine Zahl, 19% lebt man länger. Also das stimmt mich natürlich schon wieder sehr optimistisch. Und die, wenn ich das noch sagen darf, diese Fähigkeit, positiv in die Zukunft zu gucken, basiert auf der Kunst der kleinen Schritte. Selbst wenn es mir schlecht geht, sehe ich in kleinen Schritten, wie es positiv weiterlaufen könnte und sehe am Ende dieses Ziel, das wunderschön ist und so wärmt wie die Sonne. Und das ist 10-mal besser als das Lamoyante, was wir gleich von meinem Gegenpart hören werden.
Okay, vielen Dank, Jens Weidner. Die Gegenrede jetzt von Matthias Nölke.
Ja, die Frage ist natürlich, wem hilft Optimismus und wofür oder wogegen hilft er? Und zunächst mal muss man sagen, Optimismus macht ein gutes Gefühl. Und das ist ja schon mal was, aber nicht immer etwas Gutes. Vor allem dann nicht, wenn die Sache dann doch nicht so glatt läuft, was fast immer der Fall ist. Die Optimisten, die juckt das nicht weiter, für sie ist alles in bester Ordnung, aber wir, die Pessimisten, wir leiden darunter und versuchen dazu zu lernen und müssen es eigentlich ausbaden. Pessimisten sind Optimisten mit Erfahrung, heißt es ja nicht ohne Grund. Wenn echte Optimisten ihre Finger im Spiel haben, geht die Sache zuverlässig schief. Die haben sich ihre Selbstzweifel und Bedenken ja vorher ausgetrieben, aber Selbstzweifel und Bedenken sind fast immer nützlich, auch wenn sie sich nicht so angenehm anfühlen. Aber damit wollen sich die Optimisten nicht weiter belasten. Sie wollen ins Handeln kommen, als wäre das schon etwas Positives. Das ist es aber natürlich nicht. Und so neigen Optimisten Zum Leichtsinn und zur Selbstüberschätzung hätten Pessimisten den Berliner Flughafen geplant, er wäre schon längst in Betrieb oder gar nicht erst gebaut worden. Die Finanzkrise wäre uns ebenso erspart geblieben wie Donald Trump, hätten die Pessimisten das Sagen. Haben sie aber nicht, allen Gerüchten zum Trotz.
Herzlichen Dank, Matthias Nölke. Ich möchte ein Stichwort aufgreifen und nochmal in die Runde geben. Das ist das Stichwort Selbstbetrug. Auf der anderen Seite der Pessimist, der grundsätzlich mit dem Schlimmsten rechnet, wie wir gerade gehört haben, und dadurch aber auch mit den großen und kleinen Krisen seines Lebens und der Welt besser fertig wird. Dazu sagt man heute Resilienz oder auch Frustrationstoleranz. Und Kinder lernen das nicht mehr und können mit Enttäuschungen schlechter umgehen. Warum, Jens Weidner, soll Optimismus im Arbeitsleben denn weiterhelfen? Warum soll der Optimist in Ihren Augen dem Pessimisten haushoch überlegen sein?
Optimisten sind ja nicht rosarote, naive Menschen. Die finden Realismus ist wichtig, die finden Pessimismus ist manchmal nötig. Aber bitteschön, beides unter optimistischer Führung.
Sonst Sie haben gerade gesagt, Sie betrügen sich natürlich permanent selbst.
Sonst gäbe es noch nicht mal Flughäfen, geschweige denn Flugzeuge. Denn das ist ja alles eine Idee des Optimismus, solche Innovationen voranzubringen. In der Forschung, die wir gemacht haben, kam etwas raus, was auch meinem Gegenpart vielleicht gefallen mag. Nämlich, dass das typisch Deutsche im Optimismus ist der sogenannte sekundäre Optimismus und der beginnt immer mit einer seriösen, zum Teil auch humorfreien Realitätsprüfung. Also in vier Schritten vollzieht sich das. Man denkt nach, ob diese innovative Idee, die man hat, Sinn macht. Dann entscheidet man, ja, die macht Sinn. Und wenn man das aber entschieden hat, zieht man das gnadenlos und nachhaltig und voller Glauben durch und lässt Kritik auch jeder Art dann abperlen, um zu einem Erfolg zu kommen. Und diese Kritik berührt einen natürlich sowieso nicht, weil man diesen Above-Average-Effekt hat und glaubt, man ist sowieso der Größte. Das heißt, diese Selbstüberschätzung hilft in den Krisen, wo andere einem zu sehr Zweifel herantragen. Und diese Zweifel sind in der Regel demotivierend und ich habe eine Demotivationsallergie. Insofern finde ich das großartig.
Der Optimist glaubt also an eine Zukunft, die er noch nicht kennt, ohne aber ganz naiv zu sein. Der Pessimist glaubt vielleicht nicht an eine positive Zukunft, ist aber Realist. Was seine Bewertungen angeht, würde ich dem Pessimisten vielleicht eher glauben, Matthias Nölke.
Naja, also ich glaube, das ist wirklich eine Typfrage und irgendwie brauchen wir uns beide, denke ich. Und ich plädiere ja gar nicht für so einen sauertöpfischen Pessimismus, sondern für einen gut gelaunten Pessimismus, der irgendwie dem Optimismus insoweit nahe kommt, als dass man sozusagen die gute Laune behält und durchaus auch ins Handeln kommt. Das heißt, wir rechnen mit dem
Schlimmsten. Wollen Sie aber nicht Ihre Position sofort aufgeben?
Moment.
Also er wirkt im Moment ein bisschen anbiedernd,
Nein, das warten Sie ab. Also es geht nicht darum, gar nichts anzufangen, sondern man rechnet mit dem Schlimmsten und fängt dann trotzdem an. Sozusagen, um sich selbst auch abzusichern, um auch einen Plan B vorzubereiten, den der Optimist im Zweifelsfall ja nicht hat, weil er ja gegen jede Art von Bedenken und Selbstzweifel sich vorher gepanzert hat. Der Pessimist ist vorbereitet auf Fehlschläge und falls es eben doch klappt, dann ist er freudig überrascht, also hat eigentlich auch noch ein gutes Gefühl.
Ich darf jetzt doch kurz sagen, also wir brauchen tatsächlich Optimisten, aber wir brauchen sie nur an bestimmten Stellen. Zum Beispiel im Finanzamt. Also ich habe auch noch
brauchen
nie
Sie Optimisten?
Einen, ja, ich glaube, nein, da brauchen Sie Pessimisten. Ich habe noch nie einen Finanzbeamten kennengelernt, der gesagt hat, ach, ich habe ein gutes Gefühl bei Ihnen, Sie brauchen keine Belege. Also da ist Controlling wichtig. Auch in der Justiz und bei der Polizei wollen wir nicht zu viel Optimisten sehen, sondern Leute, die eher einen pessimistischen Blick haben, um Gefahrenlagen zu erkennen, auch im Controlling. Aber damit hat es sich dann auch schon langsam erledigt.
Das glaube ich nicht.
Künstler in allen anderen Bereichen unbedingt. Macht natürlich eine optimistische Perspektive 10-mal mehr Sinn. Und Optimisten, nur mal so zur Orientierung, erkennt man daran fantastisch, weil sie in der Regel nach Gemeinsamkeiten suchen. Und Pessimisten erkennt man in der Regel daran, dass sie das Wort aber in jedem zweiten Halbsatz einbauen. Und die Zuhörer können ja mal darauf achten, wie mein Gegenpart gleich mit aber reagieren wird.
Herr Nölke, ich wollte Sie auch noch mal gefragt haben, weil Sie behaupten, dass Pessimismus tatsächlich eher eine Gewinnerstrategie ist. Also Realismus im Beruf, das wissen wir, kann nicht schaden, haben wir jetzt schon mehrfach von beiden Seiten gehört. Und die gute Laune Heuchler entlarvt der Pessimist natürlich auch ganz schnell. Aber die deutschen Büros sind tatsächlich voll von Menschen, die das Jammern zum Beruf gemacht haben. Da bräuchten wir jetzt mal ein paar Beispiele, wo Pessimisten erfolgreicher wären als Optimisten. Sie haben die Kunst erwähnt.
Ich denke, dass es sehr viele schöpferische Menschen gibt, die sich durchaus nicht durch besonderen Optimismus auszeichnen. Also da können wir jetzt Beispiele nennen, also von Leuten, die sehr erfolgreich sind. Die Frage ist natürlich, ob sie mit ihrem Pessimismus dann hausieren gehen. Aber so jemand wie Jodie Foster hat einmal die Aussage getroffen, also sie rechnet eigentlich immer mit dem Schlimmsten, sie fühlt sich auch schlecht. Und es ist gerade das, was mich vielleicht so erfolgreich macht. Das ist also ihre Aussage. Also ich glaube nicht, dass Optimismus irgendwie die Grundvoraussetzung ist, um Vortreffliches zu leisten. Sondern man leistet Vortreffliches eigentlich auch, weil man es muss. Also Künstler sind getrieben oder schöpferisch tätige Menschen sind getrieben von einem inneren Drang. Und sagen, sie rechnen vielleicht mit dem Schlimmsten, aber das hindert sie nicht daran, es auch zu tun.
Dieser Kategorietyp übrigens ist in unserer Forschung, die ja das sehr schöne Rheingold-Institut in Köln durchgeführt hat, im Auftrag unseres Clubs der Optimisten, tituliert das als verdeckten Optimismus. Also das ist in Deutschland übrigens sehr verbreitet.
Eine schöne optimistische Variante.
Die sagt, ich nehme das Schlimmste an, dann kann es nur besser werden. Und ich glaube, da kämen wir sogar zusammen, ist eine vernünftige Strategie zum Einstieg. Aber die Deutschen, es wird gesagt, sie sind immer pessimistisch, aber sie sind auch voller Hoffnung. Das erkennen sie an den vielen Eheschließungen. Die Scheidungsquote in Deutschland liegt bei 40,08%. Also ein Wahnsinn, überhaupt zu heiraten. Wenn man aber jetzt Paare fragt vor der Eheschließung, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch scheiden lässt, antworten die 0%. Und wir haben sogar Scheidungsanwälte gefragt, die den ganzen Tag nur mit verzickten Paaren sich ja beschäftigen müssen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch scheiden lasst, also die Anwälte, die dann auch heiraten, da behaupteten die auch 0%. Also ich meine, das ist ein unglaublicher Optimismus und den kann ich nur bestätigen. Ich bin ja mit meiner Frau über 30 Jahre verheiratet. Also es ist der Triumph der Hoffnung über die Erfahrung und die würde ich mal über jeden Form von Pessimismus setzen wollen.
Ja, vielleicht darf ich da hinzufügen, dass nach meiner Erfahrung diejenigen Ehen am ehesten geschieden werden, die also die pompöseste Hochzeit.
Da bin ich aber völlig bei Ihnen.
Ich möchte noch mal einen Grund in die Runde werfen, warum wir vielleicht die Optimisten nicht so toll finden. Und das hat mit den Optimierern zu tun, die immer sagen, da geht noch was, es geht noch besser oder es geht noch mehr oder es geht noch erfolgreicher. Man kann alles erreichen, wenn man es nur will. Vielleicht sogar das Unmögliche. Nun sagen Kritiker natürlich, dass auf genau diese Weise zum Beispiel soziale Ungerechtigkeit umgedeutet wird zu individuellem Versagen. Und ein anderes Beispiel in der Gesundheitsmedizin kann Optimismus, so viel er helfen mag, sogar auch gefährlich sein.
Also dem Optimismus nun in die Schuhe zu schieben, den derzeitig kursierenden Optimierungswahn, nur weil beide Worte mit OPT beginnen, das halte ich nun für extrem gewagt. Natürlich kann.
Aber Sie sind doch auch, Jens Weidner, so ein Motivationstrainer, der von der grenzenlosen Macht des positiven Denkens eigentlich überzeugt ist.
Nee, also ich komme eher von der mephistophelischen Front und weise darauf hin, welche Widrigkeiten es im Leben gibt und warum wir an diesen Widrigkeiten überhaupt nicht verzweifeln müssen, wenn wir sie durchdenken. Also Optimisten akzeptieren ja auch das Unveränderbare. Sie haben aber einen extremen Fokus auf die Dinge, die machbar sind und vor allem auch die kleinen Dinge, die machbar sind. Also Erfolg bedeutet ja jetzt nicht der Riesenerfolg, Villa, Rolex, Porsche, sondern es bedeutet ja der individuelle Erfolg, den ich mir definiere, die kleinen Schritte. Vielleicht zum Jahresbeginn 3 Kilometer am Stück laufen, joggen können als Erfolg. Also insofern sehe ich das eher als eine positive Richtung an. Und dass Optimisten immer als Meister im Schönreden kritisiert werden, das finde ich ist eher etwas Positives. Denken Sie nur an die helfenden Berufe. Wir nennen die die realitätsverbiegenden Zweckoptimisten. Die finden wir sehr stark zum Beispiel in Hospizen. Da arbeiten Menschen mit Todkranken und dann fragen die Todkranken, erlebe ich noch Weihnachten und Ostern? Und die werden immer sagen, ja, und sie werden ihnen ein Lächeln schenken. Also realitätsverbiegende Zweckoptimisten in helfenden Berufen sind fantastisch. Pessimisten beim Finanzamt oder in der Justiz sind auch prima und der Rest sollte den puren Optimisten gehören.
Ich denke, dass das also ein bisschen sehr breit jetzt ist, das Terrain, das Sie also für die Optimisten reklamieren. Ich denke, dass es, wenn Bedenken und Zweifel grundsätzlich unter Verdacht gestellt werden und sagen die Pessimisten immer so als Verlierer gelten oder wenn wir uns mal von diesem Begriff Pessimismus lösen, jeder, der also irgendwie Bedenken äußert oder sagt, es könnte auch schief gehen, so als Spielverderber dasteht, das halte ich tatsächlich für bedenklich. Für nichts. positiv. Aber ich gebe Ihnen also insoweit recht, also dass, wenn es darum geht, Trost zu spenden, dann ist selbstverständlich die Zuversicht das Gebot der Stunde. Da machen also auch Leute, die etwas pessimistisch veranlagt sind, durchaus keine Ausnahme.
Also in den ganzen Forschungen, die ich jetzt gelesen habe, auch das, was wir da gemacht haben, selber, kam auch immer heraus, also insofern bin ich da auch ein bisschen, aber nicht zu viel bei Ihnen, dass Optimismus etwas Wunderbares ist, aber dass es noch schöner ist, wenn der Optimist in seinem direkten Umfeld irgend so einen kritisch denkenden Zeitgenossen hat, der ihm auch eine ehrliche Rückmeldung gibt. Hier, mein Lieber, verrennst du dich in einer schönen rosaroten Wolke. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Denke um. Und Optimisten sind dann auch bereit, in der Regel umzudenken, wenn sie abends im Bett liegen und sich dann feststellen, na, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu großspurig hier angekündigt. Nur die Frage ist, wer hat das Sagen? Und wenn wir sagen, die Kritiker haben das Sagen, also ich weiß nicht, in wie vielen Arbeitsgruppen Sie schon an der Uni gesessen haben, wo die Nörgler das Sagen hatten und wo man dann nach 4 Stunden demotiviert rausgeht und gar kein Projekt mehr stattfindet, da muss ich sagen, gefällt mir der Optimist, der erstmal die kleinen Schritte im Januar und Februar positiv beurteilt und nicht gleich den Riesenberg im November da vor sich sieht, 100-mal besser. Und für den möchte ich hier werben. Liebe Zuhörer, werden Sie optimistisch, hören Sie nicht auf den Münchner, glauben Sie dem Hamburger.
Also es geht nicht um Nörgeln, sondern es geht auch eben darum, sich, oder es ist fast eine Strategie, sozusagen mit dem Schlechten zu rechnen, um nicht leichtsinnig zu werden, um nicht auch andere hineinzuziehen in irgendwelche Projekte, die sich vielleicht ganz gut anhören, aber nicht zu Ende gedacht sind, beziehungsweise eben die Dinge, die schiefgehen können, nicht mitbedacht haben. Und dafür sind die Pessimisten außerordentlich wichtig. Aber ich möchte da noch einen Punkt dran anschließen. Es gibt auch Leute, die kommen überhaupt nicht gut damit zurecht, wenn sie jetzt positiv denken sollen, sozusagen Optimismus verordnet bekommen, weil die halt so denken, also für sich so denken, dass sie erstmal das Schlechte annehmen, die Sache geht schief und dann sich sozusagen so einstimmen, nicht den Mut sinken lassen, sondern dann überhaupt erst aktiv werden, sich vorbereiten, sich besser vorbereiten als eben so mancher Optimist und die dann auch erfolgreich sind. Also ich kann das von mir sagen, ich halte auch einige Vorträge und es ist immer dann besonders gut gelaufen, wenn ich erstmal mit dem Schlechten gerechnet habe und wenn ich also durch irgendwelche Erfolge oder durch irgendwelche positiven Rückmeldungen sehr optimistisch in so einen Vortrag gehe, dann wird es eher gefährlich. Also insoweit bin ich manchmal nicht pessimistisch
genug. Also die Optimisten sind ja vor einem Vortrag deswegen optimistisch, weil sie sich exzellent vorbereitet haben. Aber das
und ist jetzt vielleicht ein Argument,
aber erfolgreich, weil sie sich ebenfalls exzellent vorbereiten.
Ich möchte ein Argument von Matthias Nölke unterstützen insofern.
Das war ein bisschen unhöflich von mir. Ich bitte um Nachsicht.
Als was wichtig war an Ihrer Rede, gerade Matthias Nölke, ist die Tatsache, dass Leiden oder Enttäuschung oder vielleicht auch schlechte Stimmung als Motor für Veränderungen viel eher in Ihren Augen gilt als die Selbstzufriedenheit. Das heißt, der Mensch bewegt sich überhaupt nur, wenn er dafür Grund hat, weil es ihm in einer bestimmten Lage schlecht geht. Das ist biologisch irgendwie programmiert. Solange alles super ist, muss man eigentlich nichts tun.
Selbstzufriedenheit ist in der optimistischen oder in der pessimistischen Variante einfach ein Innovationskiller. Also dann lehnt man sich zurück. Das ist ja auch schön. Legt sich am Strand zurück, genießt sein Leben und so weiter. Aber die, die etwas bewegen wollen, die sind nicht selbstzufrieden, sondern haben auch immer ein bisschen den Stachel der Verantwortung sozusagen in der eigenen Seele und lassen sich davon treiben. Mir geht es ja mehr darum, um diese ganzen Unternehmensmuffeln, mit denen wir zum Teil im Arbeitsalltag zu tun haben, die ständig von Bescheidenheit sprechen, die lamentieren, dann reflektieren die ständig, machen noch eine Arbeitsgruppe, nur weil sie verdecken wollen, dass sie entscheidungsschwach sind. Und wenn man dann zum Punkt am Ende gekommen ist, sagen die auch noch, das geht so nicht, haben wir noch nie gemacht. Also die Leute, die sind für mich sozusagen Feindbild Nummer 1 und mit denen möchte ich nichts zu tun haben.
Ja, vielleicht können wir uns darauf einigen, es gibt im Optimismus wie im Pessimismus eine dumme und eine kluge Spielart. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, ist irgendwie ein dummer Pessimismus, ja, der eben nur nörgelt und mies macht. Also da lohnt es auch nicht, den zu verteidigen. Das liegt mir auch fern. Aber es gibt eben auch einen intelligenten Pessimismus, der sich dadurch auszeichnet, dass man erstmal negativ denkt, um zum Positiven zu gelangen.
Naja, zumindest ein Vorteil auf Seiten der Pessimisten scheint mir auch zu sein, dass es relativ wenig Schaumschläger unter ihnen gibt. Pessimisten leiden grundsätzlich eher nicht an Selbstüberschätzung, weil sie ihre eigenen Schwächen kennen. Und sie lassen andere auch noch glänzend neben sich aussehen. Das ist doch super.
Dafür gibt es auch unter den Pessimisten einen Haufen Depressiver. Die sehen sie gar nicht, weil die sich in ihre Wohnung einschließen. Also beide Spielarten haben tatsächlich Sonnen- und Schattenseiten. Aber da können Sie mir nun erzählen, was Sie wollen. Der Optimismus hat definitiv deutlich mehr Sonnenseiten. Und ich kann auch nur jeden Zuhörer hier auffordern, mal eine Positivliste über sich zu erstellen. Ich selbst habe so eine Liste, führe ich schon seit vielen Jahren und bin jetzt zu sage und schreibe 33 tollen Seiten an meiner Persönlichkeit gekommen.
Da muss Herzlichen Glückwunsch.
Ja, da muss man mit einer gewissen Selbstironie schon darüber lachen. Aber wo ist der Vorteil? Ich sitze in irgendeinem Meeting und werde von meinem Hochschulpräsidenten oder wem auch immer kritisiert und zwar völlig zu Recht mit 3 Punkten. Früher wäre ich depressiv nach Hause gegangen und eine Woche traurig gewesen. Heute sitze ich da, gucke betroffen, denke darüber nach, wie kann ich es verbessern. Denke aber auch, meine Güte, jetzt steht es 3:33. Du bist so unglaublich weit vorne und voller Energie steige ich ins nächste Projekt ein.
Ja. Ich möchte mal sagen, ich habe eine solche Liste nicht, aber ich höre mir das auch an. Also wenn jemand mir also 3 Dinge entgegenhält und ich versuche, also das zur Kenntnis zu nehmen, versuche das also auch sozusagen daran zu arbeiten, aber ich versuche auch, mich dadurch nicht umwerfen zu lassen. Und das
Richtig.
Klappt eigentlich ganz gut, auch ohne Liste.
Ich möchte ja nur betonen, dass die Lobkultur in Deutschland vielleicht noch Luft nach oben hat.
Da gebe ich Ihnen recht.
Sie machen 100 Sachen richtig im Berufsleben. Das interessiert keinen Menschen, das ist selbstverständlich. Da machen Sie 3 Fehler und haben eine Freitagnachmittagskonferenz bis 19 Uhr am Hals. Also das finde ich ein bisschen unverhältnismäßig. Und insofern würde ich es sehr begrüßen, wenn wir auch mal uns unser Gegenüber angucken und sagen, was ist an diesem Menschen eigentlich toll? Und ich mache diese Übung auch ganz gerne mit Studenten im Hörsaal, setze einen nach vorne und bitte dann 20 Studenten, die was Tolles in diesem Menschen sehen, mal nach vorne zu kommen, um denen das ins Ohr zu flüstern. Und die sind immer völlig berührt davon, weil sie völlig überrascht sind, wie schön sie auch von anderen wahrgenommen werden.
Ich werfe 2 berühmte Philosophen in die Runde, die fürs Herumnölen und für einen gepflegten Lebensüberdruss gefeiert werden. Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche, beide jedenfalls große Melancholiker und jedenfalls das edle und sozusagen poetische Gegenbild zum robusten und optimistischen Tatmenschen. Haben wir je ähnlich kluge Sätze von überbordenden Stimmungskanonen gehört, Herr Weidner?
Also nehmen Sie zum Beispiel, Sie haben ja nun tote Menschen hier aufgezählt, nehmen Sie die sehr quicklebendige Tali Sherrod, eine Neurobiologin aus dem englischsprachigen Raum, die auch ein wunderbares Buch, das optimistische Gehirn, geschrieben hat, das vermutlich nicht so wunderbar ist wie mein eigenes, aber großartig dargestellt wird, wo sie sagt, dass ja unser Gehirn schon so ausgerichtet ist, dass wir einen Grundoptimismus haben. Über uns ist sozusagen ein Regenschirm. Wir sehen das Wetter, es könnte draußen regnen, wir packen schon einen Schirm ein, um uns davor zu schützen. Also unser Gehirn funktioniert in so einem Automatismus, der uns immer einen gewissen Schutzpanzer auch mitgibt. Und den sollten wir pflegen und den sollten wir lieben.
Was Sie beide, meine Herren, verbindet, scheint mir zu sein der lange Atem. Der Pessimist braucht ihn, um sozusagen nicht zu ertrinken. Der Optimist hat ihn sowieso, weil er an die Zukunft glaubt. Wir kommen zu der Frage, was der eine von Ihnen vom anderen eventuell gelernt hat in dieser kleinen Streitkultur.
Ja, auf jeden Fall kann ich aus München lernen, dass eine pessimistische Begleitung, also eine Selbstreflexion, eine selbstkritische Reflexion immer und permanent vorhanden sein muss. Sie sollte aber nicht mich beherrschen. Zu sagen, aber ich bin Optimist, das wird schon alles prima und ich muss auch nicht weiter nachdenken über Widrigkeiten, das halte ich für naiv, da bin ich überhaupt nicht für. Insofern würde ich eigentlich am liebsten in Zukunft, wenn ich tolle Ideen habe, die erst meinem Gesprächspartner einmal vorschlagen, mir von ihm den Segen geben lassen und dann durchstarten.
Ja, wunderbar.
Matthias Nölke.
Ja, was ich gelernt habe, es gibt einen intelligenten Optimismus, der sich eben dadurch auszeichnet. Und das macht ihn überhaupt erst intelligent, dass er eben Pessimismus auch zulässt, ob als Gesprächspartner oder selbst eingebaut. Und das beruhigt mich sehr. Ich wünschte mir, dass es viel mehr Optimisten wie Herrn Weidner gäbe.
Oh, das ist aber jetzt wirklich sehr, sehr charmant und wird auf meiner Liste Punkt 34 werden.
Ich danke Ihnen beiden für diese sehr, sehr lebendige Diskussion. Allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Ich selber bin unverbesserliche Optimistin mit einem sehr ausgeprägten Hang zum Vergessen von schlechten Erfahrungen. Das wäre mein Tipp von mir fürs nächste Jahr. Ich wünsche Glück und Erfolg und einen guten Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Fischer.